Guten Morgen.
Ja, es ist echt unfassbar, dass wir, wenn wir Ohren haben zu hören und Augen, mit denen wir Gott erkennen wollen, und ein Herz vor allem, das eben offen ist für sein Reden in der Schöpfung und auch in seinem Wort, dann können wir Stücke von ihm erkennen und so wie wir jetzt im letzten Lied gesungen haben, dann können wir nur staunen, wie herrlich und wie groß und wie gnädig er mit uns ist. Und ich hoffe, wenn wir heute ins Wort schauen, ins Matthäus-Evangelium weitergehen, dass wir da ein Stück weit mehr von ihm sehen, gemeinsam. Wir befinden uns ja in der Reihe im 13. Kapitel jetzt durchs Matthäus-Evangelium. Und da sind wir gerade mitten in einer Sequenz, wo Gleichnisse über das Himmelreich Gottes aneinander gereiht sind. Und Matthäus ganz generell will durch das Matthäus-Evangelium, durch die Art und Weise, wie er es aufgebaut hat, uns bzw. insbesondere die Juden, das Volk Israel, erreichen und sie ganz persönlich ansprechen und ihnen zeigen, Jesus ist der Messias, der König dieses ewigen Himmelreiches, auf den ihr wartet. Und er erklärt uns jetzt in unterschiedlichen Gleichnissen, wo jeweils Teilaspekte von diesem ewigen Himmelreich beschrieben werden, erklärt er uns jetzt mehr darüber, wie das Himmelreich wirklich ist. Und für heute wollen wir uns da das Gleichnis, beziehungsweise das Gleichnis und die Deutung vom Weizen im Unkraut anschauen. Und eben wenn wir jetzt gemeinsam das Wort lesen, möchte ich euch bitten, gemeinsam aufzustehen, um uns einfach auch innerlich, und ich glaube, die Körperhaltung macht einfach auch eine innere Haltung oft deutlich und uns vielleicht mehr bewusst, dass es nicht mein Reden jetzt ist, sondern eben Gott hat sie in der Schrift offenbart. Wir können seine Gedanken jetzt nachdenken gemeinsam. Und ich hoffe, dass ganz viel von seinen Gedanken durchkommen und ganz wenig von meinen Gedanken. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Wer jetzt in seiner Bibel mitliest, wir überspringen jetzt eben das Gleichnis vom Sauerteig und vom Senfkorn und lesen in Vers 36 weiter, wo Jesus dann das Gleichnis seinen Jüngern nochmal explizit erklärt. Da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reiches. Das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es am Ende dieser Weltzeit sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Lass dich gerne wieder setzen. Ja, wie schon erwähnt, es geht um das Reich der Himmel. Und Jesus macht allein schon in der Benennung dieses Reiches deutlich, es geht um ein Himmelreich. Es geht nicht um ein Reich in der Welt, will uns aber durch die unterschiedlichen Aspekte, die er uns jetzt in verschiedenen Gleichnissen lehrt, auch die Zusammenhänge der Erde, unserer Welt, die wir kennen, und diesem ewigen Himmelreich erklären. Die Juden von damals, die haben eben diese weltliche Herrschaft erwartet und dieses weltliche Reich, das der Messias aufrichten sollte. Und Matthäus hat uns schon in den vergangenen Kapiteln unterschiedliche Aspekte gezeigt, wie das Himmelreich eben beschaffen ist. Und da lesen wir zuerst in Matthäus 3, Vers 2, dass dieses Himmelreich in Jesus physisch nahegekommen ist und dass er mit seiner Lehre mehr von diesem Himmelreich darlegen will, erklären will. Wir haben gelesen, dass es ein Umdenken und ein Umkehren, also eine völlige Buße sozusagen im Denken und im Tun benötigt, um in dieses Reich zu kommen, um erneuert zu werden, wie man schon eingangs erwähnt haben. Es erfordert eine Gerechtigkeit vor Gott, die kein Mensch von sich aus schaffen kann, die nur durch das Glauben an den stellvertretenden Tod bzw. das Opfer von Jesus erreicht werden kann. Wir haben auch schon gehört, was für die Juden neu war, dass Menschen aus allen Regionen der Welt Zugang zu diesem Reich haben werden. Im letzten Gleichnis, das wir jetzt gelesen haben, haben wir dann ein bisschen über den Prozess gehört, wie dieses Himmelreich erweitert wird, und das ist eben durch Verkündigung. Dadurch, dass Jesus zu Menschen gesprochen hat und die diese Botschaft vom Himmelreich weitertragen. Und wir haben auch schmerzlich feststellen müssen, und die eine oder andere erlebt es ja auch hier tagtäglich, wenn wir von Gott erzählen, dann wird es in den meisten Fällen auf Ablehnung stoßen. In den meisten Fällen ist kein Herz da, das bereit ist, die Botschaft aufzunehmen. Es sind ganz wenige, die in das Himmelreich kommen werden und Gott als den anerkennen wollen, der er ist. Wir lernen also, dass dieses Himmelreich, von dem Jesus spricht, sehr viel auch mit dem zu tun hat, was hier auf der Welt passiert. Und ja, das ist eben, denke ich, auch ein Kernaspekt, den Jesus in dem Gleichnis jetzt darlegen will. Er will uns die globalen Verhältnisse, wie es sich geistlich hier auf der Welt verhält, erklären. Tauchen wir also gemeinsam in den ersten Vers ein und versuchen wir dann nochmal nachzudenken, was Jesus sagen will und was er eben nicht sagen will. Ich glaube, gerade bei Gleichnissen ist das oft eine Schwierigkeit oder für mich zumindest in der Vorbereitung echt eine Herausforderung gewesen, das zu trennen. Was sagt die Schrift? Und was sind meine Gedanken, die ich gern dann fortsetzen würde, beziehungsweise die da hineininterpretieren würde? Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Reiches. Kernaussage von diesem Vers: Jesus verteilt seine Kinder, die Kinder des Himmelreichs, auf der ganzen Welt. Er ist der Aktive. Ohne sein Ziehen, lesen wir in Johannes 6, kann niemand zu ihm kommen. Wir wissen aber auch, dass dieses Gleichnis nicht den Prozess beschreibt, wie man ins Himmelreich kommen kann. Und damit taugt es auch nicht als Basis, Grundlage oder Sprungbrett für irgendeine andere Lehre, wie zum Beispiel die Prädestinationslehre, Calvinismus, wobei man davon ausgeht, dass Jesus vorab bestimmt, wer errettet werden soll. Auf diesen Aspekt will dieses Gleichnis nicht eingehen. Was das Gleichnis und was dieser Vers auch nicht sagt, ist, dass es hier um die Gemeinde geht, auch ganz wichtig. Wird oft leider falsch ausgelegt. Wir müssen davon ausgehen, dass es Weizen und Unkraut auch in der Gemeinde gibt, ja. Aber Jesus lehrt hier, wie schon gesagt, die globalen Verhältnisse, wie es sich auf der Welt verhält. Und der Acker ist eben nicht die Gemeinde, sondern ist die Welt. Kommen wir zum nächsten Vers, Vers 25. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es säte, ist der Teufel. Kernaussage, analog zu dem, was Jesus tut, der Teufel verteilt seine Kinder, die Kinder des Bösen, auf der ganzen Welt. Ich glaube, ganz generell tun wir uns mit diesem Bild vom Unkraut im Weizen relativ schwer, weil die wenigsten von uns jetzt einen landwirtschaftlichen Hintergrund haben und schon gar nicht die Methodik, die damals zu der Zeit gerne angewandt wurde als Art der Kriegsführung, dass man bei Nacht zum Nachbarn gegangen ist, zum Bauern, den man nicht so gern gehabt hat, und unter die Saat, die er ausgesät hat, Unkraut versät hat, um die Ernte bei ihm zu schmälern. Die Juden haben das aber sehr wohl verstanden und für die war das ein gängiges Bild, mit dem sie was anfangen konnten. Jesus spricht hier explizit vom Teufel. Ich denke, das dürfen wir mal wirken lassen, weil es gibt ja genug Lehren rundherum, dass Teufel und Dämonen und die Hölle Narrative sind, die sich die Menschen ausgedacht haben. Gott spricht ganz deutlich davon, dass es den Teufel gibt, dass er Einfluss hat auf die Geschehnisse in der Welt und dass er Kinder auf der Welt hat, die ihm letztlich dienen. Und was auch ganz klar ist, das Böse kommt nicht von Gott. Er ist es, der es gewähren lässt. Er ist der, wir kennen das zum Beispiel aus dem Erleben von Hiob, wo der Teufel zu Gott geht und ihn fragt, wie weit er gehen darf. Und Gott setzt Grenzen und sagt, so weit und weiter nicht. Und der Prozess, der an Hiob passiert, dient zu seiner Heiligung. Dass er im Nachhinein Gott verherrlicht und sagt, es hat zwar der Teufel wüstest an mir gewirkt. Und ich wünsche mir diese Zustände eigentlich nicht. Aber was Gott dadurch im Geist in mir wachsen hat lassen, führt mich dazu, dass ich auf einmal mehr von ihm erkannt habe. Und Gott verwendet sozusagen das Böse, den Teufel, um Gutes in seinen Kindern zu wirken. Also er ist souverän, auch in dem, was der Teufel hier wirken kann und wo auch seine Grenzen sind. Wir lesen auch von den Kindern des Bösen. Jesus unterscheidet eben zwischen Kindern des Himmelreichs und Kindern des Bösen. Und für dieses Bild, das Unkraut, wird im Grundtext ein Wort verwendet, beziehungsweise ein besonderes Unkraut verwendet, der Lolch. Und nachdem eben da von einem besonderen und nicht irgendeinem Unkraut gesprochen wird, glaube ich, ist es wichtig, dass wir da kurz näher drauf eingehen. Der Lolch, der ist in seinem jungen Wachstumsstadium dem Weizen sehr ähnlich äußerlich. Er ist aber Gift. In sich trägt er eine Frucht, die für den Menschen giftig ist. Ich glaube, die Essenz daraus wird sogar in der Medizin verwendet, bei Betäubung beim Augenarzt. Bin kein Mediziner, aber zumindest habe ich mir das sagen lassen. Jedenfalls, das hat wirklich eine betäubende und bei Verzehr tödliche Wirkung. Also grundverschieden in der Wirkung, aber äußerlich ähnlich. Und ich glaube, so ähnlich verhält sich's auch in der Welt. Wenn wir jetzt durch die Reihen schauen oder hinausgehen am Hauptplatz und uns umschauen, dann sehen wir den Unterschied nicht, dass da Kinder des Himmelreichs sind und Kinder des Bösen. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe, Kernaufgabe, diese Unterscheidung nachzugehen. Ich glaube, das ist im Ersten eine ganz persönliche Lehre, die für jeden Einzelnen von uns gilt. Bin ich Kind des Lichts? Bin ich Kind des Himmelreichs? Oder bin ich Kind des Bösen? Gott warnt uns aber auch durch Paulus ganz klar davor, eben nicht gleichförmig der Welt zu sein. So wie der Stefan eingangs schon in Römer 12 gelesen hat, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also es besteht eine Gefahr für diejenigen, die Kinder des Himmelreichs sind, unter dem Einfluss des Teufels und seiner Kinder zu leiden und damit die Ernte, die Frucht, das Wachstum wirklich nachhaltig auch zu beeinflussen. Und das soll uns, denke ich, schon sehr bewusst sein, dass hier ein geistlicher Kampf stattfindet. Und wir werden noch später darauf eingehen, was für Rückschlüsse wir dann vielleicht praktisch in unserem Leben tun können. Was sagt das Gleichnis, beziehungsweise der Vers des Gleichnisses hier aber dezidiert nicht? Am Rande erwähnt, während aber die Leute schliefen, lesen wir da, es war kein Missgeschick, dass der Feind Unkraut sät. Gott ist es nicht passiert, als er gerade weggeschaut hat oder geschlafen hätte. Es war Gottes Wille, dass es so ist, dass der Feind die Möglichkeit bekommt, in dem Fall der Eva und dem Adam ganz am Anfang, sie in Versuchung zu bringen und durch die Schlange sie zu fragen, hat Gott wirklich gesagt? Und damit das Vertrauensverhältnis auf das Wort Gottes aktiv anzugreifen. Es ist nicht passiert. Gott hat es gewusst und hat das zugelassen, dass das passiert. Und die Folge, die erleben wir, denke ich, tagtäglich. Das Leid und die Not, die wir in der Welt sehen, die durchgedrungen ist zu allen Menschen. Was es auch nicht sagt, ist, dass der Teufel von der Welt gegangen ist. Ja, der Feind geht in diesem Gleichnis weg. Der Feind ist der Fürst der Welt, wie wir in Johannes 12, 31 lesen, und er hat Wirkung. Und was es auch definitiv nicht sagt, ist Allversöhnungslehre, wir kommen alle in den Himmel. Das Gericht ist jetzt der letzte Teil, den Jesus anspricht und in voller Klarheit auch uns einen Ausblick gibt, was passieren wird am Ende der Zeit, wenn die Ernte eingefahren wird. Und auf das wollen wir uns jetzt nochmal im Detail jetzt anschauen. Lesen wir da Vers 26. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm, willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach, nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es am Ende dieser Weltzeit sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das Böse kommt vom Teufel. Auf die Frage, wer das Unkraut ausgesät hat, gibt Jesus eine klare und deutliche Antwort. Es ist der Feind, der Satan, der das Böse in die Welt gebracht hat. Wir lesen, dass es hier ein ewiges Gericht geben wird. Jesus kündigt hier das Ende des jetzigen Zustands der Welt an. Er spricht von einer Trennung zwischen dem Unkraut und dem Weizen. Das Unkraut wird verbrannt werden, der Weizen wird in die Scheune gebracht. Und wir wissen aus anderen Stellen der Schrift, dass es ein ewiges Gericht ist, ein Gericht mit ewiger Auswirkung. Wir sind also keine Geschöpfe, die dann irgendwann nicht mehr existieren werden, sondern wir werden ewig in dem Zustand sein, entweder mit Gott, bei ihm, oder in ewiger Abwesenheit von Gott. Das ist, denke ich, die beste Beschreibung von der Hölle. Wenn alles, was gut ist, wenn alles, was schön ist, nicht mehr existiert, nicht mehr zugänglich ist. Und dann kann nur mehr heulen und Zähneknirschen sein. Und es ist schmerzhaft und fürchterlich, sich das vorzustellen. Aber das ist es, was uns allen eigentlich zusteht, für unser Misstrauen Gott gegenüber. Ein ewiges Getrenntsein von ihm. Und es macht uns die Gnade, denke ich, umso größer, wenn wir sehen, wovor er uns errettet hat. Wir lesen auch, dass die Engel im Gericht helfen, dienen werden. Jesus gebietet den Engeln zu warten und schenkt damit noch Zeit der Gnade. Es ist noch Umkehr möglich. Es sind da noch Menschen oder es werden noch Menschen geboren, die Gott erretten will. Und er schenkt noch Zeit. Lasst Weizen und Unkraut miteinander wachsen bis zur Ernte. Solange Gott kein Ende setzt, sollte es so sein. In allem, auch was das mit sich bringt, in all der Herausforderung, in all dem Schmerz für vor allem die Kinder des Himmelreiches. Aber so ist es sei Wille, dass noch mehr errettet werden können. Ich möchte zum Schluss kommen und zusammenfassen für uns, was wir daraus jetzt ableiten können, aus diesem Gedanken. Lasst Weizen und Unkraut miteinander wachsen bis zur Ernte. Wir dürfen einerseits, wie immer, wenn wir in Gottes Wort schauen, ein Stück mehr von Gott sehen. Und da erkennen, wie souverän und gnädig er ist, dass er überhaupt noch Zeit schenkt und mit Eva nicht Schluss gemacht hat und Gericht gesprochen hat, sondern dass er Gnadenzeit werden hat lassen. Zeit, wo er sein Opfer vorbereitet und Menschen zur Umkehr kommen können und im Vertrauen auf ihn errettet werden. Er ist souverän und gnädig. Und wir können ihn nur anbeten, wenn wir davon lesen, wie mächtig er ist und was er für Gnade hat, uns eine Ewigkeit bei ihm noch bereitzuhalten, obwohl wir es nicht verdienen. Wir lesen, dass es Weizen und Unkraut gibt und damit die ganz persönliche Frage an dich: Was bist du? Die wichtigste Frage, denke ich, im Leben. Bin ich ein Kind des Himmelreichs? Habe ich das ewige Leben ergriffen oder nicht? Ich möchte dir die Frage mitgeben und dich wirklich bitten, darüber nachzudenken. Und man kann Kind des Himmelreichs werden, indem man das stellvertretende Opfer Jesu Christi für sich im Glauben annimmt und damit ewiges Leben hat. Und vielleicht geht es dir so, wenn du das jetzt liest, dass deine Knie zittern und du dich fragst, irgendwie habe ich schon eine Entscheidung getroffen, aber irgendwie so richtig sicher bin ich mir nicht. Ich möchte dich einladen, lies im besten Fall mit jemandem, der auch reif im Glauben ist, vielleicht schon länger mit dem Herrn unterwegs ist. Lies gemeinsam und im Gebet den ersten Brief von Johannes durch wo man wirklich Schritt für Schritt lernen kann und prüfen kann. Bin ich im Glauben? Habe ich diesen ewigen, rettenden Glauben? Da werden alle Aspekte, wodurch sich so ein Glaube auszeichnet, beschrieben. Und wir haben auch schon die schreckliche Botschaft gelesen von Menschen, den Pharisäern, im Matthäus-Evangelium. Die sagen, haben wir nicht in deinem Namen, haben wir nicht Dämonen ausgetrieben und Wunder getan? Und Jesus sagt hinfort, es gibt offensichtlich Menschen, die glauben, dass sie errettet sind, sind es aber nicht. In dem speziellen Fall haben sie auf ihre Werke gebaut. Die Pharisäer haben wir nicht. Sie waren stolz auf das, was sie im Glauben getan haben und nicht auf das Werk, das Jesus getan hat. Gott wird richten und er wird zur rechten Zeit richten. Und ich glaube, wir sollen mitnehmen für uns, wir sollen das nicht tun. Wir sollen nicht Gericht üben, wir sollen das Gott überlassen und wir sollen unseren Kampf kämpfen, den Gott uns auftragt. Nämlich in diesen Umständen, in diesem Einfluss, dem wir alle ausgesetzt sind, treu ihm nachzufolgen. Wir sollen uns bewusst machen, dass das Unkraut eine Wirkung auf den Weizen hat. Manchmal ist es notwendig, im Umgang mit Menschen, die Gott nicht annehmen wollen, Grenzen zu ziehen. Wir sollen aber nicht davonlaufen. Wir sollen nicht uns als Christen auf irgendeinem Ort sammeln und dort die heile Welt spielen. Wir sollen in der Welt sein. Aber es gibt auch, zumindest ich erlebe das, Beziehungen, wo ich merke, ich muss da eine Grenze ziehen, weil es tut mir nicht gut. Da bin ich zu sehr versucht. Halte dich rein, streck dich aus nach geistlichem Wachstum und geistlicher Frucht. Und Gott lässt dich nicht allein in diesem Kampf. Ganz wichtig. Er gibt dir erstens seinen Heiligen Geist und damit hast du die Kraft, mit der Jesus vom Tod auferweckt hat, in dir diesen Kampf zu kämpfen. Er gibt dir Geschwister und ich denke, da können wir uns gegenseitig auch überlegen, nicht nur, wo könnte ich Kraft bekommen, sondern wo habe ich vielleicht einen Auftrag, Kraft zu geben? Jemanden anderen, der gerade echt vom Unkraut umgeben ist und Schwierigkeiten hat, den Blick auf Jesus auszurichten und zu helfen. Und er gibt uns auch Ordnungen. Die Gemeinde, die Ortsgemeinden sind eine dieser Ordnung. Und da verbindlich und regelmäßig dabei zu sein, das bietet dir Schutz, geistlichen Schutz. Das ist von Gott ausgedacht, dass wir in diesem Kampf bestehen können und daraus wachsen können. Und dass wir Geschwister haben, die uns helfen, wenn wir gerade eben wenig Glauben haben. Halte die Spannung aus. Lebe als Licht in der Finsternis. Wir sind eine kleine Minderheit, ja, und es wird sich nicht ändern. Es wird nicht jeder errettet werden, leider. Es ist so. Die meisten wollen Gott nicht annehmen und wollen von ihm nicht wissen. Und wir sollen trotzdem, auch wenn wir immer wieder Rückschläge erleiden, nicht aufhören, den Mund aufzutun, hinauszugehen und unseren Auftrag erfüllen, von ihm zu erzählen und ein Leben zu leben, das ihn ehrt. Wir sollen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen und den Mund immer wieder aufmachen, auch wenn wir immer wieder Ablehnung erfahren und wenn immer wieder Menschen das eben nicht annehmen. Oder Menschen zu uns kommen und man glaubt, sie haben den Herrn erfasst und auf einmal sind sie wieder weg. Und irgendwas anderes wird schöner, so wie wir es beim Gleichnis vom Seemann gehört haben. Jesus schickt uns bewusst wie Schafe unter die Wölfe. Und das müssen wir wirken lassen und das müssen wir akzeptieren, dass das unsere Destination ist, um Wachstum in uns zu wirken und Wachstum des Himmelreiches hier auf der Erde zu wirken. Und wir dürfen auch mit unserer damit verbundenen Angst zu unserem Herrn kommen, so wie es die ersten Geschwister der Gemeinde in Jerusalem getan haben. In der Apostelgeschichte 4 lesen wir da, wo die Bedrängnis begonnen hat. Was haben sie gemacht? Sie haben um Freimut gebetet. Und ich denke, das Gleiche sollten wir tun. Gott bekennen, wir haben Angst. es ist nicht lustig, wenn ich meine Schulkollegen anrufe und ihnen erzählen will, wie gut du bist, und sie nehmen es nicht an. Sie machen sich lustig drüber. Und sie verstehen nicht, worum es geht. Aber ich soll nicht aufhören. Vielleicht ist irgendwann der Zeitpunkt, wo die Frucht aufgeht. Also bleibt's dran, bleiben wir dran. Beten wir um Freimut, den Mund trotzdem aufzumachen, auch wenn wir so viel Ablehnung erfahren. Ich möchte schließen mit dem letzten Vers mit den letzten Versen des Matthäus-Evangeliums. Jesus trat herzu, er redete mit seinen Jüngern und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen.